Radio 1. 2 auf 1. Mit Sven Oswald und Daniel Finger.
Schönen guten Morgen zusammen.
Moin, moin.
Blur mit Barbaric. Fängt ein bisschen so an wie Paul Kalkbrenner, ist aber dann doch ein anderer Song. 9.09 Uhr ist es, Sie hören 2 auf 1. Unser Thema heute Vormittag wird Streich sein.
Du hast gerade so schön Blur gesagt. Blur. Das klang für mich so wie Duh.
Blur.
Blur. Das hat mir sehr gut gefallen.
Wenn es die Schafe aussprechen könnten.
Blur. Das können die sehr gut. Ich glaube, das ist gar kein Problem. Mit Oasis haben sie viel größere Schwierigkeiten.
Also
das ist total schwierig.
Das geht, aber weiter dann nicht. Naja, egal.
Also, Streich ist unser Thema heute.
Oh ja.
So. Und, ich merke, du hast richtig Lust da drauf.
Ich bin nur einfach total platt und müde. Also, ich hoffe, ich streiche hier beim Umfallen und Einschlafen nicht über die Regler.
Ich würde sagen, die Angeschlagenheit deines Sohnes hat mit einem Handstreich dir die Nacht gestrichen, oder?
Ja,
kann man das so sagen?
Ja. Du, ich nenne ihn schon liebevoll mein kleiner Hustinettenbär.
Ja, das ist schön. Da draußen gibt's übrigens so relativ unbequeme Couchen, aber ich glaube, wenn du dich da so in der Embryonalhaltung zusammenrollen würdest, könntest du, dann fahre ich einfach die Nachrichten nachher und dann kannst du 5 Minuten schlafen.
Ja, aber weißt du, das wirkt nur, also eigentlich, wenn Embryonalstellung, dann bitte wimmernd am Boden, weil sonst ist es ja nur halb so elendig, weißt du?
Ja, das kannst du auch machen, aber dann würde ich dir anregen, dass du dich direkt vor den Fahrstuhl legst, dass wenn Leute rauskommen, dass sie dann
steigen müssen.
Genau, das finde ich eigentlich ganz schön.
Ja,
apropos unser Thema heute Streich, ich wollte dich eigentlich fragen, was ist denn das, was du dir als Liebstes aufs Brot streichst, mein Lieber?
Wow, das ist total abwechselnd. In letzter Zeit, da ich ja im Brotback-Game bin, wie ich schon bis zum Erbrechen hier erwähnt habe.
Ja, das stimmt.
Finde ich diese aufgeschlagene, gesalzene Butter das Geilste,
die
was man auf
toll.
Ein gutes Brot streichen kann.
Toll.
Es darf aber auch gerne mal so eine Schokocreme sein und ja ganz bewusst nicht die mit dem großen N vorne wegen Palmöl, sondern wir sind dann irgendwann auf eine andere Marke, die so ein bisschen crisp ist.
Bist du Palmöl ängstlich?
Gar nicht, aber weißt du, man muss ja nicht jeden Mist in die Kinder reinfüttern.
Ja.
Muss ja nicht jeden.
Das
Trend
machen die schon selber, hast du völlig recht. Genau.
Da habe ich später noch genug Zeit zu. Und was ich auch geil finde, ist einfach mal Oldschool-Teewurst. Also noch lieber als Leberwurst, aber dann Teewurst. Weißt du, auf so nicht getoastetes Toastbrot Teewurst.
Auf nicht getoastetes Brot.
Du musst so richtig babsch sein.
Ja. Ich finde aber eine Teewurst, also ich schätze sie auch, eine Teewurst erfordert viel Pfeffer.
Ja, das ist geil, stimmt. Und auch, Salz nicht wirklich, aber Pfeffer. Wenn du es Englisch aussprichst, ist ja Teewurst the worst. Und es kommt ja wahrscheinlich inhaltsstoffemäßig ungefähr hin.
Nee, ich weiß, Teewurst wird da nicht mit H geschrieben.
Was ist da eigentlich drin? Also ich meine, Tee ist nicht drin. Da können wir, kommt das, also oder? Also,
ist da nicht, weiß ich doch nicht.
Hast du dir jemals Gedanken gemacht, warum die so schmeckt, wie sie schmeckt und warum sie Teewurst heißt? Weißt du, bei Leberwurst,
ja, aber
da hat man zumindest ein Indiz, wo man sagen kann, woher der Geschmack ungefähr kommt.
So,
du hast einen Rechercheauftrag.
Das ist, glaube ich, sehr Pökelsalz, Pfeffer, Paprika, Wacholderrum und Macis. Der Samenmantel der Frucht des Muskatnussbaums.
Ja, deswegen Teewurst, total logisch.
Ja.
Weil man immer zum Tee davon eine Rolle löffeln soll?
Ach,
oder woher
nee, ist klar. Nochmal? Die Abfüllung erfolgt in einen rauchdurchlässigen Kunstdarm mit einem Kaliber von etwa 40 bis 45 Millimeter. Der sogenannte Teedarm. Nee, das habe ich
jetzt
hinzugefügt.
Warum heißt die jetzt zum Beispiel nicht Haubitzen oder Flakwurst? Da wäre ja zumindest noch nachvollziehbar, wenn man über Kaliber redet, irgendwie woher es kommt.
Also pass auf, die Herkunft des Begriffs ist unklar. Als Inhaltsstoff war allerdings nie Tee enthalten. Na, das erklärt doch schon alles, oder? Angeblich hat man nach dem Namen gesucht und hat dann gedacht, Mensch, die passt doch eigentlich ganz gut zum Tee. Ich glaube,
gut, also zur Tee allgemein, völlig egal, ob Vanille, Schokolade oder
Sauerkirsch.
Rooibos, Hering. Also ich meine, es gibt ja so viele verschiedene Teesorten. Ja.
Ich glaube ehrlich gesagt, die Marketingabteilung, die nach diesem Namen gesucht hat, hatte einen im Tee.
Ja,
und das glaube ich, und muss sagen. Ja.
Komm, setz dich mal mit mir hier an den Teetisch und wir werden jetzt an diesem Teecomputer den Namen fürs neue Produkt erfinden. Teewurst.
Ja, das kann sein. Ich glaube, wann haben sie die erfunden?
Gab noch keine Computer, meinst du?
Ja, das glaube ich in der Tat. Aha, also erstmals hergestellt vom Fleischwarenfabrikanten Georg Wilhelm Heinrich Schmidthals im Jahre 1874. Ich bezweifle, dass sie damals den Computer zur Hilfe genommen haben.
Schade, ne? Wäre eigentlich schön gewesen. Schatz, gibst du mir mal die Schmidthals-Wurst? Also ich meine, was man so nach dem Erfinder benannt hätte.
Ja.
Naja, was wir zum Thema Streich wirklich mit Ihnen vorhaben und was sich der Herr Finger am liebsten aufs Brot streicht, das erfahren Sie im Laufe dieser Sendung beziehungsweise nach diesem Song.
Also aber dir ist schon klar, dass ich jetzt Teewurst immer nur Schmidthals-Wurst nenne.
Natürlich.
Radio 1. 2 auf 1. Zwei Mann, ein Thema. Heute
ist unser Thema Streich.
Ich weiß noch, wie ich als Kind-Jugendlicher versucht habe, meine Streichhölzer an meiner Schuhsohle anzuzünden, weil ich das im Western immer gesehen habe. Hat irgendwie nicht funktioniert.
Es gab dann die Selbstzünder.
Die
haben auch nicht funktioniert, aber zumindest in der Theorie.
Ja, ich weiß, ich habe sie viele Jahre später beim Urlaub in Italien gekauft. Aber auf jeden Fall wollen wir heute über die Geschichte der Streichhölzer sprechen.
Wir dürfen heute einen Virtuosen am Streichinstrument bei uns im Studio begrüßen. Philipp Schupelius ist Cellist und bringt Schauspieler und Synchronsprecher und Freund der Sendung Dietmar Wunder mit.
Von der versteckten Kamera bis hin zum böswilligen Prank-Video. Warum spielen Menschen anderen Menschen gerne Streiche? Und warum gucken so viele Menschen gerne dabei zu? Ich glaube, Sven guckt auch gerne dabei zu.
Bis zur Schmerzgrenze, dann muss ich sofort abschalten.
Das klären wir auf jeden Fall mit Psychologe Michael Thiel.
Und jetzt viel Spaß bei 3 Runden, 2 auf 1.
Die Future Skies, beziehungsweise Philipp, Mikey, Tim. Oh Mann, das ist richtig ein langer Bandname.
Das ist ein richtig langer Bandname.
Ich liefer das nach. Nee, Philipp Johann Tim featuring Mieke Miami. Aber du, wirklich Mieke mit M-I-E, also nicht etwas schlecht ausgesprochener Mike oder so. Naja, auf jeden Fall Future Skies, so der Name des Titels. 9.21 Uhr die Zeit, 9 Minuten vor 9:30. Und unser Thema heute ist Streich.
Also das war kein Streich, den die Musikredaktion dir in den Plan geschrieben hat sozusagen. Sonst hätten sie dir vielleicht die gute alte Band Dave D. Dozy, Beaky, Mick and Titch auch offeriert oder etwas ähnliches. Aber wenn wir bei Streichen sind, dann denken wir ja vielleicht an die Feuerzangenbowle oder an so romantische Vorstellungen wie Zahnpasta unter die Türklinke schmieren oder den Tafelschwamm verstecken oder so. Heute ist das ein bisschen anders. Also extra scharfe Chilis in Sandwich oder ein Elektroschocker getarnt als Autoschlüssel, das kann man heute auf YouTube und Co. sehen. Aber warum freuen sich so viele Menschen daran, anderen einen Streich zu spielen? Und warum ist es so, dass ganz viele Menschen auch bei den bösartigsten Streichen gerne zugucken und sich dabei total schlapp machen? Das besprechen wir mit Psychologen Michael Thiel. Schönen guten Morgen, Michael.
Moin, moin, ihr beiden.
Michael, warum freuen wir uns teilweise so diebisch, wenn wir jemanden einen Streich spielen?
Ja, weil es uns ein gutes Gefühl gibt. Ja, wenn der andere durch diesen Streich erniedrigt wird, dann erhöhen wir uns dadurch automatisch. Und das sozusagen die Gelontologen, ja, es gibt die Lachforscher, die sagen, ja, wir sind doch in der Bildungssendung. Also die Gelontologen, die Lachforscher, die sagen, das wird schon von klein auf an gelernt und ist wahrscheinlich auch schon genetisch programmiert. Und es beginnt, und da kann ich aus eigener Erfahrung berichten, ich bin ja der kleine Bruder von zwei größeren Brüdern, das wird schon in der Kindheit gelernt, in dem Moment, wo du womöglich dann einen kleinen Bruder bekommst und du wirst entthront und du bist nicht mehr so niedrig, nicht so toll, dann zwickst du den und ärgerst du den und dann freust du dich, dass der Kleine anfängt zu klären und findest es ganz toll, dass er jetzt eben ein bisschen leiden muss.
Ja, und später wird der kleine Bruder dann Psychologe und seziert dich vor aller Welt in Podcasts und Radiointerviews und dann hast du nämlich gewonnen, Michael. Aber
sowieso. Jetzt habt ihr in einem Satz, warum ich Psychologe geworden bin. Meine großen Brüder sind schuld.
Das finde ich, also immerhin hat es ja geklappt. Jetzt frage ich mich, also wenn du das so erklärst, dass es ein bisschen mit Erniedrigung und dann fühlt man sich besser und ist mächtiger, dann erklärt das zwar, warum zum Beispiel Lehrerinnen und Lehrer so ein sehr begehrtes Ziel von Streichen sind, aber dann musst du mir noch erklären, warum Chefs das dann nicht sind.
Ja, da habe ich dann auch ein bisschen Schiss. Ne? Da spüre ich ja wirklich mit dem Feuer. Aber es kommt darauf an. Also wenn es ein humoriger Chef ist, dann geht es auch gut. Also jetzt für uns alle, ne? Mhm. Also es ist schön, so einen Humor zu haben und auch mal Streiche zu spielen. Aber wichtig ist, dass alle sich an den Scherzen erfreuen sollen. Also es gibt ja auch den Bad Guys Humor, so nennen die Briten das. Das heißt, wenn du wirklich nur auf Erniedrigung aus bist und du der Einzige bist, der über deinen einen blöden Streich lacht, dann hast du ein Problem, weil dann geht es in Richtung Mobbing und dann wird es unangenehm.
Okay, jetzt ist es ja nicht nur so, dass selber Streiche spielen offenbar weiterhin Trend ist, sondern gerne auch das Sehen von Videos, wo anderen Leuten Streiche gespielt werden. Stichwort Pranks, da gehen ja die Videos viral im Internet. Warum gucken wir da so gerne zu?
Auch da haben wir wieder die Schadensfreude. Also wir Menschen sind ja in der Lage, einige und jedenfalls mit anderen mitzufühlen. Ne? Also es gibt auch immer jedes Jahr diese Sendung, die im Dschungel stattfindet. Auch das ist so eine Form. Das heißt, wir sitzen genüsslich in unserem Sessel oder liegen in unserem Bett, futtern Chips und gucken dann, wie andere Maden futtern und sagen uns, was sind das für Idioten? Warum müssen die das machen? Also diese Fähigkeit zur Empathie, zum Einfühlungsvermögen und dann wirklich genau so einen Spaß daran zu haben, als wenn ich vielleicht selbst mit dem Dschungel bin und gucke, wie der andere sich zum Affen macht, das ist auch eine menschliche Angelegenheit.
Und trotzdem gibt es ja offensichtlich eine individuelle Grenze und wenn ich jetzt so YouTube-Formate gucke, dann ist die für mich oft überschritten. Also wenn jemand seiner Freundin oder seinem Freund das Handy wegreißt beim Fahren und aus dem Auto schmeißt und so, jetzt weiß man nicht, ob das inszeniert ist oder ob das echt ist und hinterher man aber sagt, oh, ich habe so viel $100.000 mit dem Video verdient, hier kriegst du 3 neue Handys. Trotzdem, mir geht es irgendwie gegen den Strich. Bin ich da, habe ich zu viel Spiegelneuronen oder was bei mir nicht in Ordnung?
Nee, du hast eine gewisse Schmerzgrenze wie jeder andere auch und das finde ich auch in Ordnung. Nur wisst ihr, wir leben in einer Zeit, wo die Reize immer doller werden müssen. Das heißt, bis dadurch dann irgendwie so ein Nerd, der sowieso schon den ganzen Tag, ich kalkiere jetzt mal, vor dem Computer sitzt und sich ganz am anderen anguckt, da muss schon irgendwas passieren, dass sein Spiegelneuron überhaupt aktiviert wird. Ansonsten sagte, oh, ist das Ding langweilig. Aber solche Nummern so, ne, wie ein teures Handy aus dem fahrenden Auto schmeißen, ja, haha. Und du hast recht, also es passiert alles nicht durch Zufall. Da gibt es ein paar Mac-Tics und wenn du gut bist, vielleicht auch noch ein bisschen mehr Knete.
Okay, ja, das stimmt, das ist wahr. Deswegen gehen auch gerade häufig diese besonders schlimmen Pranks oder auch Streiche. Also es gibt ja so einen Unterschied zwischen Zahnpasta unter der Türklinke, hihi, und dann so ein Hunde-Elektroschock-Halsband oder an irgendeiner anderen Stelle irgendwie Elektroschocks. Wo zieht der Psychologe da die Grenze zwischen, das ist aber ein lustiger Streich und das ist ein Sadist?
Also in dem Moment, wo wirklich dieser Streich ganz deutlich ins Schmerzzentrum nur noch zielen soll und das hat nichts mehr mit Humor zu tun, sondern es ist wirklich nur noch mit brutalster Form eigentlich auch schon mit, ja, also das hat nicht mehr mit der Erniedrigung zu tun, das ist schon Körperverletzung, was da passiert, da ist natürlich eine Grenze überschritten. Und ich wiederhole es nochmal, liebe Leute, wenn wir so einen Scherz machen, April kommt ja auch irgendwann, wenn wir so einen April-Scherz machen, achte bitte drauf, dass alle darüber lachen und nicht nur einer. Dann habt ihr eine Lachgemeinschaft und wer in der Gemeinschaft gut lachen kann, der hat einfach ein gutes Gefühl und zwar alle zusammen. Und das wäre doch in unserer beschissenen Zeit, wenn ich es mal so psychologisch nennen darf, wäre das richtig gut.
Und ich würde mich freuen, wenn der reingelegt wird, vielleicht sogar am Ende dann auch noch mitlachen kann. Das fände ich am schönsten. Wir haben über Streiche gesprochen und warum Menschen sie gerne spielen oder sie gerne gucken und zwar mit Psychologe Michael Thiel. Hören Sie heute gerne wieder in seinen Podcast rein, der heißt Psychologen beim Frühstück. Und Michael, an deiner Stelle würde ich heute die Türklinken in deinem Haus nur mit Gummihandschuh anfassen. Kleiner Tipp.
Jetzt
gehe ich ganz.
Okay.
Danke, Michael.
Tschüss. Früher hat er sich noch Mühe gegeben, der Sven Ausland hat mich gefragt, ob ich den Song absage. Jetzt sagt er nur noch, sagst du Song ab? Ja, ich sag Song ab. Stars
Warte,
hier.
Song ab?
Genau, Stars hier mit The Night Starts hier. Ich weiß nicht, ob jetzt schon um 9.43 Uhr The Night Starts, aber auf jeden Fall hier. Zwei auf 1.
Ich bin nicht sicher, ob Stars hier sind, aber egal.
2-1 hören Sie unser Thema heute, Streich.
Also ich habe so ein Guilty Pleasure, hin und wieder setze ich mich vors Haus und paffe eine Zigarre, so auch gestern Abend. Da habe ich dann so ein Feuerzeug, wo man oben klickt, dann strömt Gas, dann drückt man unten, dann zündet's und dann macht's so ein bisschen wie ein Flammenwerfer. Ja, also. Und jetzt werden alle echten Zigarrenfans sagen, das ist doch nicht real. Also entschuldige bitte, eine richtige Zigarre, ja, zündet man sich standesgemäß mit einem Streichholz an. Und ich bin so froh, dass wir jetzt über Streichhölzer sprechen können. Denn die Dinger begleiten uns Menschen schon eine ganze Weile. Über die Geschichte des Streichholz sprechen wir jetzt mit Marie-Louise Segel vom Landratsamt Cham, im Landkreis Cham, genauer gesagt in Grafenwiesen.
Ich hätte jetzt gesagt, das heißt Cham, aber wir können ja fragen.
Cham?
Hätte ich gedacht, aber hey, wir haben die Expertin am Telefon.
Genau, aber auf jeden Fall gibt es da das Deutsche Zündholzmuseum und jetzt ist sie da. Guten Tag, Frau Segel, klären Sie mich auf. Cham oder Kam?
Ja, guten Morgen nach Berlin, ja. Es heißt Kam.
Kam, mit langem A auch noch, Sven, gleich Doppelfehler. Aber
es schreibt sich C-H-A-M.
Ja, ich wollte es nur buchstabiert aussprechen.
Kam, ja. Der Landkreis Kam liegt in der Oberpfalz im Osten Bayerns. Und ja, wir haben hier in einem kleinen Ort namens Grafenwiesen ein Zündholzmuseum errichtet, das ja viel beachtet wird und über die Geschichte des Zündholzes informiert.
Dann wollen wir mal über diese Geschichte sprechen. Jetzt erklären Sie uns, wann wurden Streichhölzer erfunden und ist es direkt der Übergang von Feuerstein, Zunder und Stahl und dann kommt das Streichholz?
Also man kann ja so in etwa sagen, die Menschen nutzen seit ungefähr 2000 Jahren schon Anzündhilfen zum Entzünden von Feuer. Das ging zunächst mit Feuerstahl, Feuerstein, mit Zunderschwämmen. Später kamen dann die sogenannten Fidibusse, die kennen Sie vielleicht noch. Also Sie haben ja gerade vorhin die schöne Szene berichtet mit der Zigarre. Und wenn Sie an Lehrer Lempel denken, der hätte sich irgendwie im ausgehenden 18. Jahrhundert oder Anfang 19. Jahrhundert noch einen Fidibus zum Anstreichen seiner Pfeife.
Das ist ein langer Holzspan oder wie muss man sich das vorstellen?
Ein langer Holzspan, der mit Harz getränkt war oder bestrichen war und der wurde eben in der Nähe des Herdes gehalten und damit konnte man sich seinen Pfeifentabak entzünden.
Frau Segel, wo genau kommt das Zündholz denn her? Weil ich kann mich erinnern, ich war mal irgendwie, ich glaube in Mittelschweden in so einem Streichholzmuseum und die behaupten, die haben es erfunden.
Ja, also Sie waren wahrscheinlich in Schönköping.
Ja, genau.
Und Schweden ist tatsächlich ein großes Zentrum der Zündholzproduktion. Ob es direkt in Schweden entstanden ist, darüber streiten sich noch heute die Geister. Denn es ist tatsächlich so, dass die Erfindung des Zündholzes von verschiedenen Nationen beansprucht wurde. Also man kann sagen, das war irgendwie so in der im 19. Jahrhundert so eine Art Innovationswettlauf. Also da war die österreichisch-ungarische Monarchie daran beteiligt, da waren die Schweden daran beteiligt, die Engländer haben das für sich in Anspruch genommen. Das erste eigentliche Streichholz, das durch Reibzündung entstanden ist, erfunden zu haben. Ein englischer Apotheker namens John Walker ist hier zu nennen, der 1826 mit diesem ersten Streichholz durch Reibzündung sozusagen in die Geschichte einging.
Okay.
Auch in Deutschland gab es schon sehr früh Tüftler und Erfinder, die sich mit dem Streichholz beschäftigt haben, ebenso in Frankreich oder Italien. Also das war wirklich eigentlich in ganz Europa ein Thema, muss man sagen. Aber Schönköping und damit auch Schweden ist sehr bekannt geworden durch die sogenannten Sicherheitszündhölzer.
Ah, das ist ganz spannend. Ich wollte gerade sagen, also Sie haben gesagt, vor 200 Jahren haben Sie gesagt, wurde auf jeden Fall irgendwie so ein Holz, wie wir es heute einigermaßen kennen, erfunden. Aber das war eben noch nicht sicher, richtig? Konnte man überall anzünden. Das ist genau das, was ich machen wollte, als ich ein kleines Kind war, an der Schuhsohle und es hat nicht geklappt.
Ja, also das waren die sogenannten Weißphosphor-Zündhölzer. Später sagte man auch überall Zünder. Und da haben sich die Zündköpfchen an jeder Reibefläche entzünden können. Das war in der Anfangsphase noch etwas kompliziert und wurde immer mehr verfeinert und zu Serienreife gebracht. Diese ersten Zündhölzer kamen auf den Markt, wurden ja auch sogenannte Schwefelhölzchen genannt. Und später wurde aber eben diese Zündmasse auf zwei Komponenten verteilt. Also dass diese Explosionsgefahr, die bei den ersten Hölzchen bestanden hat, einfach ausgeschaltet werden konnte.
Und das waren dann die Sicherheitsstreichhölzer, wobei die bei der Herstellung, zumindest für die Herstellenden, wohl nicht ganz so sicher waren am Anfang, ne?
Naja, also da reden wir dann noch von den Weißphosphorhölzchen. Also das war am Anfang in der ersten Zeit der Herstellungsphase sehr schwierig für die Leute, die in der Zündholzindustrie gearbeitet haben, denn das weiße, der weiße Phosphor ist extrem gesundheitsschädlich. Mhm. Und es sind in den ersten Drittel oder in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts auch viele Kinder, Jugendliche, Frauen in der Zündholzindustrie im Einsatz gewesen. Wenn man da zum Beispiel einen kariösen Zahn hatte und ständig diesen Phosphordämpfen ausgesetzt war, dann konnte der Phosphor in den Körper eindringen und wirklich ganz schlimme Erkrankungen verursachen. Also das führte bis zur Amputation von Kieferknochen, zu Knochenbrüchen. Das konnte Fehlgeburten zur Folge haben. Also das waren wirklich schlimme Arbeitsbedingungen, unter denen die Menschen die Zündholzproduktion betrieben haben. Und später wurde eben dann das umgestellt. Weißer Phosphor wurde verboten. Und es wurde nur noch mit rotem Phosphor gearbeitet, der nicht mehr auf dem Zündköpfchen aufgetragen war, sondern auf der Anstrichfläche einer Zündholzschachtel. Und durch diese Trennung der Komponenten, einerseits auf dem Streichholz und andererseits auf der Reibefläche der Zündholzschachtel, konnte eine sichere, ein sicheres Erzeugen einer Flamme erzeugt werden, und auch die Menschen in den Zündholzfabriken waren gesundheitlich einfach besser geschützt.
Wahnsinn.
Durch den Einsatz roten Phosphors.
Wir haben nur einen ganz, ganz kleinen Einblick bekommen in die Geschichte der Zündhölzer, aber die war schon wahnsinnig spannend. Wenn Sie mehr über Streichhölzer und die Geschichte erfahren wollen, dann sollten Sie vielleicht mal das Deutsche Zündholzmuseum besuchen. Das liegt das gehört zum Landratsamt Cham im Landkreis Cham, und auch Sven weiß jetzt, wie man es ausspricht. Die Frau, mit der wir gesprochen haben, heißt Marie-Louise Segel, das haben wir, glaube ich, richtig gesagt. Frau Segel, ganz, ganz herzlichen Dank. Ja?
Schönen Sonntag für Sie.
Sehr gerne, ich wünsche Ihnen alles Gute.
Tschüss.
Tschüss.
Die Beatsteaks hier mit Gentleman of the Year. Susan Vega and DNA, Tom's Diner.
Ja, Tom's Meiner. Also völlig recht.
Ja, Sie hören 2 auf 1, 10 oder 12 ist es. Und außerdem ist unser Thema heute Streich. So viel Zeit muss sein.
Unser Thema ist Streich. Und ich weiß nicht, ob du als Kind, ich halte dich für einen realistischeren Typen, aber ob du als Kind schon so einigermaßen nüchtern und realistisch warst. Ich habe ja fast alles, was man mir erzählt hat, geglaubt. So auch alle Märchen, die ich gehört habe. Und habe als Kind, das erinnere ich mir noch, sehr lange darüber nachgesonnen, wie man das wohl schafft, 7 auf einen Streich mit der Fliegenklatsche zu erwischen.
Ah, okay.
Und sagen wir so, auch heute klingt mir das noch beinahe unmöglich. Ich gehe inzwischen allerdings davon aus, als Kind konnte ich mir das gar nicht erklären, inzwischen gehe ich davon aus, dass es damals einfach wahnsinnig viel mehr Fliegen gab. Ja. Und wenn dann einfach so wahnsinnig viele Fliegen auf einem Haufen sind, dann schafft man vielleicht auch mal 7, wenn man drauf klatscht.
Ja, oder er hat 3 geschafft und einfach maßlos übertrieben.
Das
weißt du,
weil
ich meine, der Fisch, den ich letztens geangelt habe, der war so groß.
Ja, und Sven zeigt jetzt eine Spannweite mit seinen Armen. So lange ist gar nicht die Spannweite seiner Arme, das muss man wissen.
Also ich habe die Finger sozusagen also zu beiden Seiten offen, was ja quasi unendlich Spannweite bedeutet.
Achso, ich dachte, du wolltest sagen, da wo die Daumen sind, so weit waren die Augen auseinander.
Das ist, Augenabstand.
Das ist doch immer der Witz, oder? Dass man einem Angler, damit er nicht so angeben kann, die Hände zusammenbindet und dann zeigt er irgendwie...
Augenabstand.
Genau.
Ja. Ist natürlich doof, wenn er einen Kugelfisch gefangen hat, ne?
Wieso hat ein Kugelfisch keine Augen?
Die sind doch vorne, dicht zusammen.
Vorne dicht zusammen?
Ich glaube, ja. Bin ich sicher.
Weißt du, mein botanisches
Wissen...
So sind
die nur im Comic, aber egal.
Mein botanisches Wissen habe ich A, aus Märchen, haben wir ja gerade drüber gesprochen, und B, aus Minecraft.
Ja, gut.
Und da ist der Kugelfisch auch immer gleich. Und wenn man ihn dann fängt, aber ist er auch ganz flach im Inventar. Also, ja, aber dennoch, hast du solche Sachen geglaubt als Kind? Oder ich meine, ich weiß, du hast zum Beispiel versucht, den Bananentrick
nachzumachen.
Genau, aus Dschungelbuch, da warst du offensichtlich ja sehr leichtgläubig.
Ja,
oder
aber
dich hat einfach
ehrlich,
die Physik überzeugt,
weißt du,
in dem Film.
Unter uns, was ist denn realistischer? So ein Buch, was irgendwer vor hunderten Jahren aufgeschrieben hat, mit so einem komischen Typen, der mit einer Fliegenklatsche auf Fliegen eindrischt? Oder, warte, ein Affe, den ich mit meinen eigenen Augen dabei beobachtet habe, wie er den Bananentrick ausführt. Also bitte.
Sagen wir mal so, Du hast ja dann diesen Bananentrick, wie wir Wissenschaftler sagen, falsifiziert.
Richtig.
Du hast allerdings wahrscheinlich kein Versuchsprotokoll geschrieben.
Naja, lass mich so sagen. Das, was man als Versuchsprotokoll oder Mahnmal dieses Versuchs über Jahre an der Zimmerdecke sehen konnte, waren Bananenreste, die übrigens über die Zeit braun werden. Auch das habe ich gleich falsifiziert.
Ja, da hast du falsifiziert, wenn deine These gewesen wäre, dass Bananen ewig frisch halten, auch wenn man sie an der Decke verteilt.
Ja, ja.
Kann man so sagen. Ja, also du hättest eigentlich Jugend forscht gewinnen sollen.
Ja, genau, mit Bananen. mit Wutanfällen.
Ja, mit Bananen.
Also meine Reaktion war ja, der geht da ja nicht. Ja,
das hast du schon ein paar Mal erzählt und du hast ja auch recht.
Ja, es geht ja gar nicht.
Es war halt nur nicht in wissenschaftlicher Protokollform.
Nee, das stimmt. Ja. Aber 7 auf einen Streich, also ich sag mal so, das geht bestimmt. Du musst halt eine klebrige, süße Oberfläche haben, wo die dann einfach festhängen und dann drauf.
Das wäre möglich. Oder es gibt ja diese Elektrofliegenklatschen und davon einfach eine sehr große, die man so zu zweit bedienen muss, zum Beispiel. Ja. Und wenn du dann einen Schwarm fliegen, dann einmal so, dann könntest du es auch schaffen.
Oder du übertreibst halt einfach maßlos. Ja. Übrigens neulich, der Fisch, den ich gefangen hatte, so eine Szene.
Wahnsinn. Das ist ja Wahnsinn. Bis zur Decke tatsächlich. Ich bin sehr beeindruckt.
Ja.
Ja. Hast du den gefangen, indem du dich in das Innere des Fisches begeben hast?
Ja. Ich bin eingezogen.
Das habe ich in einem Buch gelesen.
Mit The Tower. Es ist 10.18 Uhr, Sie hören 2 auf 1. Unser Thema heute ist Streich.
Und Achtung, das Thema, das wir jetzt besprechen wollen, ist geeignet, bei einigen von Ihnen Wut zu erzeugen, wie alle Gender-Themen. Aber geben Sie uns und sich eine Chance und vor allem unterstellen Sie uns bitte nicht irgendeine Haltung, weil wir jetzt zwei Männer am Mikrofon sind. Gleich am anderen Ende der Leitung ist eine Frau. Vielen herzlichen Dank. So, und jetzt gehen wir in Medias Res. Die Wörter Mann und Frau stehen auf der Streichliste mancher GleichstellungsaktivistInnen, haben wir gehört. Und darüber wollen wir mit Isabel Rona sprechen. Sie ist Feministin, Spezialistin für Frauenwahlrecht, Hedwig Dom, Biografin, Krimi-Autorin und Podcasterin. Schönen guten Morgen, Isabel.
Hallo, Isabel.
Hi, ihr zwei.
So, Isabel, wer vertritt denn die Idee, dass man Geschlechterbegriffe wie Mann und Frau ganz streichen sollte?
Tatsächlich eigentlich niemand. Ist mir ganz neu. Denn eigentlich geht es immer nur darum, den Begriff Frau zu streichen und nicht den Begriff Mann zu streichen. Allein das ist eigentlich ein Indiz, dass es sich hierbei um eine ganz schön patriarchal geprägte Diskussion handelt.
Okay, aber das ist super spannend. Wie gesagt, wir haben das anders gehört. Aber jetzt sag mal, wir sind ja nicht so tief drin wie du im Thema. Was ist denn am Begriff Frau jetzt? Ich hab eigentlich gedacht, mit meiner Feminismuserfahrung, dass es eher wichtig ist, über Frauen und Frauenthemen zu sprechen und mal den Begriff Mann eher nach hinten zu stellen.
Absolut, bin ich voll bei dir. Also okay. Das Thema ist völlig absurd und ich will es direkt am Anfang sagen, man kann Frauen nicht streichen. Allein in Deutschland leben 43 Millionen Frauen, übrigens 1 Million mehr als Männer. Weltweit sind es 4 Milliarden Frauen. Frauen sind real. Und diese ganze Debatte darum, den Begriff Frau zu streichen oder verschwinden zu lassen hinter Akronymen, ich habe gleich 3 konkrete Beispiele mitgebracht, der ist total theoretisch und ganz stark abstrakt und akademisch geprägt.
Ja, dann mal her mit den Beispielen. Ich bin sehr gespannt.
Total gerne. 3 ganz aktuelle Beispiele. Es gibt leider Tausende davon. Mein erstes Beispiel stammt aus der Taz von letzter Woche. Da erschien nämlich ein Artikel über Endometriose, eine Krankheit, die ausschließlich Frauen betrifft, weltweit über 190 Millionen Frauen. Ich habe diesen Text gelesen und dachte, ey, wollt ihr mich jetzt irgendwie veräppeln? Denn nirgendwo stand, dass das eine Krankheit ist, die nur Frauen betrifft. Es wurde immer gesprochen von Menschen mit Gebärmutter. Das heißt, Frauen wurden hier mal eben auf ein Organ reduziert. Stellen wir uns das mal im Gegensatz vor. Ne? Ein Artikel, der sich mit Hodenkrebs auseinandersetzt. Und es wird nie von Männern gesprochen, sondern von Menschen mit Prostata. Oder wie lautet euer Slogan für eure Sendung?
2 Mann, ein Thema. Zwei Prostatas, ein Thema.
Das ist nicht denkbar. Also von daher eure These, dass Männer auch verschwinden, ist ehrlich Bullshit.
Okay.
Zweites Thema. Ein Akronym, was dauernd jetzt oder häufiger verwendet wird, Flinter oder auch Flinterpersonen. Da würde ich mal allen Hörerinnen und Hörern tatsächlich empfehlen, dieses Wort zu googeln. Vielleicht auch in der Kombination mit Flintertag. Da stellt man dann fest, echt viele Organisationen, insbesondere viele Universitäten, sprechen inzwischen lieber von Flinter als von Frauen. Und das leider auch so zu absurden Gelegenheiten. Gelegenheiten.
Also Frauen, Lesben, intergeschlechtliche, nicht-binäre, trans- und Agender-Personen. Ja, das ist also die Definition von Flinter. Ah, okay.
Sehr gut. Und da siehst du allein, also in dieses Akronym kommen halt ganz viele unterschiedliche Gruppen rein. Also Frauen, das ist eine biologische Kategorie, Lesben, da geht es um sexuelle Orientierung, Intersexuelle, das ist wieder eine biologische Kategorie, das ist eine Sonderform von Mann, Frau, Non-Binäre, das ist eine gefühlte Selbsteinschätzung. Also wenn ich eben nicht Barbie oder Hulk bin, kann ich mich als non-binär definieren. Das würde jetzt auf Daniel Finger auf jeden Fall zutreffen, ne? Wie auch auf die meisten Männer, vielleicht auf dich, Sven, nicht, das weiß ich nicht, ob du dich näher bei Hulk
siehst. Ich bin mehr so der Ulk.
Aber eigentlich non-binär, ich habe die These, 99,9% der Menschen können sich nicht so eine binären, stereotypen Geschlechterrolle zuordnen wie Barbie oder Hulk. Also, dann trans, das sind Personen, die sich nicht ihrem biologischen Geschlecht zugehörig fühlen. Und Agender, das sind Geschlechtslose. Das heißt Gruppierungen mit völlig unterschiedlichen Hintergründen, auch völlig anderen Interessen, völlig anderen politischen Belangen. Und die kommen jetzt unter ein Dach, Flinter. Und das passt nicht. Damit schwächst du alle. Also ich würde mal sagen, in Deutschland haben wir 1,5 Millionen Alleinerziehende. 90% davon sind Frauen. Ich glaube, die haben sehr wenig zu tun und überein in der Schnittstelle zu politischen Forderungen von Personen, die sich vielleicht als geschlechtslos sehen. Ne?
Also, Isabel, sei mir nicht böse. Ich versuche es trotzdem. Ich meine, ich werde wahrscheinlich auch, werden einige Leute jetzt die Stirn runzeln und böse sein, weil ich eine Frau hier in diesem Interview unterbreche, aber wir haben noch eine gewisse Zeit. Und ich möchte, eine Sache möchte ich gerne verstehen. Also, als du den ersten sozusagen das erste Beispiel gegeben hast, und da ging es dann um Frauen oder um Menschen mit Gebärmutter, da würde ich dann tatsächlich noch denken, okay, man hat jetzt Angst, die Leute, die eine Gebärmutter haben, sich aber nicht als Frau zu empfinden, zu brüskieren, indem man das falsch schreibt. Wobei, ob die Angst zu brüskieren das Schlimme ist, darüber können wir gleich noch sprechen. Hier bei diesem Flinterbegriff ist es ja auch noch so, also da wird trans mit eingestellt sozusagen, aber dann offensichtlich auch nur trans in die eine Richtung. Und wie du es gerade gesagt hast, die Interessen der Leute sind offensichtlich ja sehr verschieden. Ich habe hier vor allem das Gefühl, man nimmt jetzt einen Kunstbegriff und versucht da alle zu integrieren, die einfach nicht eindeutig Cis-Mann sind. Und war das nicht eigentlich mal eine grundsätzliche Idee des Feminismus, dass man genauer hingucken sollte bei den ganzen anderen und sich nicht nur abarbeiten sollte an der Diskussion, eben nicht Mann zu sein?
Unbedingt wichtig. Also ich weiß so, in der Politik geht es darum, was sind real existierende Probleme, für welche Gruppen, wie lösen wir das für diese Gruppen? Wenn du Gruppen auflöst, erreichst du für niemanden irgendwas. Und auch hier, ne, also das Akronym Flinter existiert, aber in die andere Richtung nicht. Also man könnte ja auch sagen, angehender Personen möchten sich lieber Männer zuordnen und man macht jetzt die Kategorie Sminter. Ne? Sminter gibt es aber nicht. Daran erkennst du, dass wir in einer total frauenfeindlichen Diskussion stecken. Drittes Beispiel ist mir wichtig. Aktuell wird im Parlament besprochen, dass ein sogenanntes Selbstbestimmungsgesetz, dieses soll das bestehende Transsexuellengesetz ablösen. Die Parlamentsverhandlungen laufen heiß. Die Unionsfraktion hat vor Weihnachten eine kleine Anfrage gestellt mit über 90 Fragen, die deutlich machen, wie viele offene Fragen da noch bestehen. Das Grundproblem, ich will da jetzt mich nur auf einen Aspekt konzentrieren. Der Entwurf, wie er heute auf dem Tisch liegt, richtet sich nicht an Transsexuelle, deren Probleme man ursprünglich eigentlich lösen wollte, sondern an alle. Und soll ermöglichen, im Entwurf, wie er jetzt auf dem Tisch liegt, dass auch Sven und Daniel und ich einmal im Jahr unseren Geschlechtseintrag ändern können. Einmal im Jahr auch neuen Vornamen. Das ist allerdings ein Widerspruch zum Grundgesetz. Ich erinnere, Artikel 3 Absatz 2. Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung für die Gleichberechtigung von Männern und Frauen und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin. Das heißt, das Grundgesetz argumentiert mit einem biologischen Geschlechtsbegriff. Hm. Was jetzt hier passiert, sollte dieses Selbstbestimmungsgesetz, wie es auf dem Tisch liegt, in Kraft treten, ist, dass die Definition von Geschlecht geändert wird. Und auch das geht natürlich voll auf Kosten von Frauen.
Also ich persönlich habe manchmal das Gefühl, dass wir uns zu sehr mit Sprache beschäftigen und zu wenig mit den wirklichen Missverhältnissen im Leben. Isabel, ich weiß aus vergangenen Absolut. Gesprächen, dass du das ähnlich siehst. Yes. Ich möchte abschließend auch noch sagen, wenn Sie sich jetzt geärgert haben über irgendwas, was jemand gesagt oder nicht gesagt hat, ist das völlig okay. Sie dürfen uns auch eine Mail schreiben, eine konstruktive Mail, wo Sie einfach schreiben, wie Sie die Dinge sehen. Das würde uns dann sehr freuen. Sie dürfen uns natürlich auch nicht konstruktive Mails schreiben, aber die freuen uns dann nicht so sehr. Wir bedanken uns erstmal ganz herzlich für das Gespräch mit Feministinnen und Autorin Isabel Rohner. Wir sprachen darum, dass viele den Begriff Frau abschaffen oder vermeiden wollen und Schwierigkeiten haben mit den Geschlechterbegriffen, wie wir sie bisher hatten. Und dass zumindest aus Isabels Sicht da nicht alles unbedingt besser wird, wenn man das macht.
Ich danke euch.
Ja, sehr gerne.
Ist frauenfeindlich.
Wir wollten gerne noch einen feministischen Wochenrückblick, die Podcastin, empfehlen. Falls Sie solche Themen interessieren, den macht Isabel gemeinsam mit Regula Stempfli. Und Isabel, ganz, ganz herzlichen Dank. Wir bleiben dran an dem Thema. Dankeschön.
Ja, schönen Sonntag dir. Euch auch.
Tschüss.
So, das waren Caribou mit Odessa um. Ich kann immer, der Sven ist zu groß, ich kann die Uhr kaum erkennen. Um 10.37 Uhr bei 2 auf 1, unser Thema heute ist Streich.
Ja, ja, wenn Sie jetzt an gute Weine denken, liebe Hörerinnen und Hörer, woran denken Sie dann? Natürlich an Frankreich, französische Weine oder vielleicht noch die guten deutschen Weine, zum Beispiel von Rhein und Mosel. Aber mal ehrlich, wer denkt denn da schon an die USA? Immer noch wenige Leute. Aber um die guten Weine aus den USA bei Kritikern durchzusetzen, da bedurfte es eines Geniestreichs durch einen Weinhändler. Und über diesen Geniestreich, ob es jetzt Marketing oder berechtigt war, sprechen wir mit Sommelier und Eat Berlin Festivalleiter Bernhard Moser, der zu uns ins Studio gekommen ist. Wunderschönen guten Morgen, Bernhard.
Hallo, schönen guten Morgen.
Guten Morgen. Der Sven lebt offensichtlich noch in der Weinwelt von gestern, aber das passt ja ganz cool. So in den 70er Jahren, da wurde er auch geboren. Und in den 70ern, Bernhard, da waren französische Weine noch das Nonplusultra, richtig?
Ich würde sagen, sind sie nach wie vor, aber damals schwebte dieser irre Nimbus über diesem Land und die Franzosen waren da auch selbstbewusster, als es ihnen vielleicht damals noch zustand.
Okay, du meinst, das hat sich heute geändert. Sehr interessant. Okay, aber auf jeden Fall wollte ein Weinhändler das ändern und Weine aus den USA nach vorne bringen damals. Warum überhaupt erstmal?
Na, zunächst war er Händler.
Okay.
Das ist natürlich schon eine gewisse Motivation, wenn man jetzt in Kalifornien unterwegs ist und dort tolle Weine entdeckt.
Okay.
Und die jetzt auf dem europäischen und auf französischen Markt zu etablieren, hatte er diese geniale Idee dieser Einverkostung.
Ja, 1976.
Na, er hatte eine wahnsinnig hochkarätige Jury zusammengestellt. Darunter die Direktrice der Académie du Vin. Dann waren Sterne-Gastronomen, Sterne-Sommeliers mit dabei. Es war der Generalinspekteur der AOC von ganz Frankreich.
Was ist die AOC? Für mich ist das eine amerikanische Politikerin, AOC.
Ja,
aber,
ja. Das ist die D'Appellation d'Origine Contrôlée.
Ach, das habe ich schon gelesen. Ja,
genau. Das ist quasi die dieses Qualitätssystem festlegen. Mhm. Es war die Chefin der Vin de France, die renommierteste Weinzeitung Frankreichs. Also erstmal diese Hochkarätigkeit der Jury war schon mal das Erstaunliche. Und dann hat er blind Weine ausgeschenkt. Also die Leute wussten auch nicht, wo die Weine her sind. Die mussten im kompletten Blindflug mussten die diese ganzen Weine probieren. Mhm. Waren sich natürlich alle einig, dass die besten aus Frankreich waren. Das war ganz, ganz klar. Und tatsächlich haben sowohl bei Rotwein als auch bei Weißwein jeweils einen Wein aus Kalifornien gewonnen.
Wow, aber es waren auch Franzosen dabei. Also er hat jetzt nicht nur amerikanische Weine serviert.
Das wäre natürlich cool gewesen. Das haben wir super. Wir haben Amerikaner. Nein, es waren tatsächlich waren ganz berühmte Weine auf Platz 2. Zum Beispiel der Meursault von Rouleau war auf Platz 2 bei Weißwein. Mhm. Und ein Wein, den wahrscheinlich auch die Hörer, den jeder schon mal gehört hat, der Chateau Mouton Rothschild 1970.
Ja, den anderen habe ich am Fenster, so ein Rollo, aber den Mouton Rothschild, den kenne ich.
Den hast du im Keller, genau. Und das war der 70er Mouton Rothschild, der da beim Rotwein gewonnen hat.
Aber sag mal, der hat ja auch richtig Glück gehabt, der Typ. Ne? Weil ich meine, ich kann jetzt ja erstmal sehr viele Leute in eine Jury einladen, lass uns doch mal einen Wein probieren, aber da hier die ganzen hohen Tiere, dass die da alle gekommen sind, das heißt, der muss schon vorher irgendwie ein Statement oder ein Renommee gehabt haben?
Na, Stephen Spurrier war schon eine Nummer. Ist leider 2021, glaube ich, gestorben. Er war damals auch erst 36 Jahre alt, muss man dazu sagen. Also der war noch richtig jung, ja, finde ich. Und Stephen Spurrier war Journalist und Händler. Und der war auch der Mitgründer der Académie du Vin. Und
Er war schon bestens vernetzt.
Der war schon extrem gut vernetzt.
Okay, war nicht einfach nur irgendein Händler wie heute, wo man einfach eine Webseite aufmacht und dann Weinhändler
im Internet. Online-Händler 1976.
So, und jetzt ist das so, wie wir die Franzosen kennen, auch mit ihrem, sagen wir mal, sehr zahmen Nationalstolz und mit ihrer Großzügigkeit gegenüber anderen Nationen, haben alle das Ergebnis einfach akzeptiert und es gab Friede, Freude, Eierkuchen. War das so?
Es war ein tiefer Dorn in der Seele. Das ist ungefähr so, als wenn man den Franzosen sagt, dass die Südengländer an der Méthode Champenoise ganz stark beteiligt waren. Das ist ein weiterer Dorn. Also man kann mit diesen zwei Informationen die Franzosen schon so ein bisschen quälen.
Okay, wenn man das weiß. Aber war das dann trotzdem von heute auf morgen sozusagen so, dass alle akzeptiert haben, ja, die sind eben super, die Weine aus Kalifornien? Oder wurde das Ergebnis dann im Nachhinein vielleicht auch noch angezweifelt nach dem Motto, das war doch gar nicht richtig temperiert, sonst hätte der Franzose gewonnen?
Nee, dazu war die Jury zu hochkarätig.
Okay.
Also da hat Spurrier Gott sei Dank eine richtige Autorität hingesetzt und gegen diese Wand konnte keiner laufen. Mhm. Es wurde weltweit berichtet drüber und es hat wirklich auch Chateau Montelena, die damals diesen Chardonnay-Bewerb gewonnen haben, über Nacht, die kannte vorher keiner, die wurden über Nacht wirklich weltberühmt und auch Stags Leap, die beim Cabernet Sauvignon, beim Rotwein gewonnen haben, die waren über Nacht weltberühmt. Mhm.
Okay, also schön für die, ein echter Genie- und PR-Streich, die ganze Nummer also. Wie sieht's denn heute aus, 50 Jahre danach? Können die Kalifornier immer noch gut bei den Franzosen mithalten?
Ja, es ist immer noch so, dass die ich habe ja anfangs schon gesagt, die Franzosen haben immer noch bei vielen Bewerben die Nase vorn.
Und trotzdem schon aktuell Probleme, habe ich zumindest gelesen.
Ja, die trinken selber viel zu wenig. Also ja, ihr müsst euch vorstellen, dass die Franzosen produzieren jedes Jahr 7 bis 8 Milliarden Flaschen Wein. 25% des kompletten weltweiten Weinumsatzes werden in Frankreich gemacht. Jede fünfte Flasche Wein wird in Frankreich produziert. Und davon werden aber nur 25% exportiert. Das heißt, 75% dieser ganzen Weine bleiben im Land. Und es ist wirklich, und die Franzosen trinken, die junge Generation an Franzosen trinkt deutlich weniger. Und das ist ein Problem.
In den 70ern hat mir einer meiner Professoren erzählt, der in Frankreich auch unterrichtet hat, gab es große Kampagnen des Gesundheitsministeriums, ja, mit einem Aufkleber auf den Bussen. Da war ein Krug Wein drauf und daneben stand auf Französisch nicht mehr als 1 Liter am Tag. Jetzt ärgert sich die im Finanzministerium, dass diese Kampagne erfolgreich war. Wir sprachen über den Geniestreich eines Weinhändlers vor rund 50 Jahren mit Sommelier und Gründer des Eat Berlin Festivals Bernhard Moser. Ich würde sagen, wenn die französischen Weine in Not sind, hast du jetzt die Chance, deine Keller voll zu machen. Dankeschön, Bernhard.
Ich danke euch.
Vielen Dank, Bernhard. So richtig sunny ist es heute leider nicht. Wird es wohl auch nicht mehr werden. Eher tendenziell regnerisch, aber was wäre denn das für ein Song? Rainy!
Ja.
Es ist 10.50 Uhr ist es. Sie hören 2 auf 1. Thema heute ist ja immer noch Streich.
Ich habe immer das Gefühl übrigens, das ist, ne, Bobby Hepp, das klingt, finde ich, wie so ein schwäbischer Name. Eines stimmt, Bobby Hepp, gell? Bobby Hepp, so, Hebbe das doch mal auf.
Ist es nicht eher so, der Hund heißt Bobby und das ist so ein Befehl, so nach dem Motto, los, spring, Fass, hol, Sitz.
Hepp!
Bobby, Hepp! Oder?
Ja, das könnte auch sein. Ich weiß es nicht genau. Mir fällt auch gerade auf, ich habe gar keinen schwäbischen Akzent dann gemacht. Was wäre das denn dann für mich? Egal.
Wieso war das nicht Heiligsblechle?
Heiligsblechle, das ist doch Bobby. Das habe ich aber gar nicht gemacht gerade.
So,
ja, aber du, ja, siehst du, das spielt ja auch gar keine Rolle, denn unser Thema ist ja nicht Hepp heute, sondern Streich.
Was ist deine Lieblingsstreichwurst oder Brotaufstrich? So fing die Sendung an.
Ich habe dich gefragt, geile, gesalzene,
geschäumte Butter. Vielen Dank an Florian Glauert für den Tipp. Aber auch gerne mal so richtig oldschool Teewurst, die nichts mit Tee zu tun hat, wie wir festgestellt haben. Was schmatterst du dir auf die Stunde?
Und jetzt komme ich.
Ja.
Eine gute Butter.
Ja,
aber ich muss auch sagen, ich bin jemand, ich esse überhaupt nicht unter allen möglichen Sachen Butter. Also ich esse ganz viel Sachen ohne Butter, Erdnussbutter, Nuss-Nougat-Creme. Da darf gar keine normale Butter drunter, sonst finde ich es eklig. Auch Leberwurst oder so, Teewurst, keine Butter drunter. Aber so eine richtig tolle, am besten Sauerrahmbutter, natürlich gesalzen. Ich meine, du warst ja gerade kürzlich in Schweden. In Schweden ist ja, wenn die eine Butter ohne Salz aus Versehen auf ihr Brot tun, dann denken die, dass in der Fabrik was schief gegangen.
Das ist also das sind auch ja quasi Warndisclaimer auf den Butterverpackungen, kein Salz drin.
Achtung, kein Salz enthalten.
Achtung, genau. Finger weg.
Genau. Ihr Endokrinologe warnt. Nee, aber ich hasse Butter ohne Salz auch. Also ich backe natürlich damit, aber genau. Aber insofern, nee, so eine richtig tolle Butter, wenn man dann ein richtig tolles, frisches, vielleicht noch leicht warmes Brot hat, das finde ich ist einfach eine absolute super Kombination.
Ich nehme die Einladung an. Das waren The Beatles featuring KI mit Now and Then. Es ist 11.12 Uhr, Sie hören 2 auf 1. Thema heute ist Streich.
Alle regelmäßigen Hörerinnen und Hörer dieser Sendung kennen Schauspieler und Synchronsprecher Dietmar Wunder und spätestens seit dem vorletzten Jahr auch die Metamorphosen Berlin. 2022 hat Dietmar mit diesem Orchester zum ersten Mal zusammengearbeitet und damals unter anderem Auszüge aus Dracula begleitet gelesen. Damals war er mit Orchesterleiter Wolfgang Emanuel Schmidt bei uns im Studio. Heute hat er einen anderen Streichvirtuosen im Gepäck, Philipp Schupp. Pelius beherrscht das Cello so gut, dass er im August 2023 den deutschen Musikwettbewerb gewonnen hat. Über seine Kunst und darüber, welches Projekt die beiden verbindet, wollen wir mit Dietmar und Philipp sprechen. Und sie sind inklusive Cello ins Studio gekommen. Dafür schon mal herzlichen Dank und
hallo,
herzlich willkommen.
Wir freuen uns sehr wirklich und das Cello sagt auch herzlich hallo.
Ja, schön. Philipp, so jetzt mal. Die meisten Menschen im Kindesalter, meine auch, erste Berührungen zur Musik sind dann so die Blockflöte. Ich habe meine zerbrochen, ich hatte es nicht drauf. Du hast keine Blockflöte gespielt. Dann wäre ja vielleicht die Wahl gewesen, irgendwie so ein cooles Instrument, wo man Mädels klar machen kann. Jetzt bist du beim Cello gelandet. Erzähl mal, wie ist denn dazu gekommen?
Ich habe tatsächlich bei Blockflöte gespielt.
Ja, ja. Also,
das hat aber nicht geklappt.
Aber das war noch gezwungen oder war das freiwillig?
Das ist auch zu uncool, finde ich.
Gut, aber jetzt zu sagen, Cello ist cool, na gut, sagen wir mal so. Also ich liebe ja zum Beispiel die Leute, die auf dem Cello Metallica spielen. Überzeug mich. Wieso hast du als junger Mensch gesagt, Cello, geiles Instrument, will ich lernen?
Ach, da gibt es so viele Gründe. Also ich finde, wir haben gerade vorhin vor der Sendung kurz drüber gesprochen, das Cello ist für mich eigentlich das Instrument, was am spannendsten ist von allen Instrumenten, die es so gibt, weil es so eine wahnsinnige Klangvielfalt hat. Ja, es ist ein Instrument, was wortwörtlich sozusagen auch ein Partner ist mit dir. Ja, ich spreche mit meinem Cello auch gerne. Wir unterhalten uns so, ja, wenn ich aufgeregt bin vor dem Konzert.
Ich vermute, es sind sehr einseitige Gespräche, aber hey.
Naja, es ist so wie manche Beziehungen. Und wir sind sozusagen ein Duo und das Cello hat, ja, kommt der menschlichen Stimme, ja, wie man auch so weiß, eigentlich am nächsten von allen Instrumenten, weil es unserem Klangspektrum und unserem Tonumfang ganz, ganz nah kommt. Und deswegen kann man auf dem Cello wahnsinnig viel machen und deswegen ist es auch so perfekt für dieses Projekt speziell jetzt mit Dietmar.
Jetzt ist es ziemlich spannend, dass du sagst, du und das Cello, ihr seid ein Duo, denn eine Hälfte des Duos, nämlich du, musst wahnsinnig viel üben und das Cello nicht. Und jetzt, sagen wir so, Nicht-Berufsmusiker, die fragen sich immer, wie viel muss man eigentlich üben, um so gut zu sein?
Ja, das ist eine schwierige Frage.
Wie viel solltest du eigentlich üben, um so gut zu sein?
Genau, wie viel soll ich eigentlich üben? Gar nicht. Nein, also das ist natürlich abhängig, ja, von der Zeit, wie viel man Zeit hat, wie viel man zu tun hat mit Konzerten und so weiter. Aber es sind schon viele Stunden am Tag, das kann man sagen.
Viele Stunden am Tag.
Okay. Ja. Philipp, jetzt, wir reden immer davon, du bist ja so jung. Ich meine, wir sehen dich auch, wir sehen, dass du jung bist. Und zwar siehst du ungefähr halb so alt aus wie ich, so Drittel so alt aus wie Daniel.
So alt, finde ich, sieht er gar nicht aus.
Du bist schon ziemlich alt. Nee, und der könnte mein Enkelsohn sein.
Philipp, wie alt bist du und seit wann spielst du eigentlich Cello?
Ich bin 20 und ich habe angefangen, Cello zu spielen mit 8.
Okay, also 12 Jahre Übung und offenbar regelmäßig.
Du kannst es nicht mehr einholen, auf jeden Fall. Dietmar, jetzt wollen wir dir nicht zu nahe treten, aber wir ahnen, dass du beim Cello nicht ganz mithalten kannst. Was ist dein Job in diesem Projekt, was ihr macht?
Naja, weißt du, die menschliche Stimme kommt dem Cello schon noch allernächsten.
Genau.
Also, dafür liebe ich dich.
Ich weiß, du spielst Gitarre zum Beispiel, aber hier geht es wieder um Lesen.
Ja, hier geht es wieder um Lesen. Das Schöne ist, dass ich jetzt also gerade mit Philipp oder auch mit Wolfgang zusammen und den Metamorphosen, dass wir die Geschichte von Dr. Jekyll und Mr. Hyde vertonen, so dass wieder dieses Kopfkino entstehen soll fürs Publikum. Und das ist das, was mich so, also ich versuche mein Cello mit der Stimme zu modellieren, um es mal so zu sagen.
Und du bist beide?
Ich bin beide.
legst du, also ich meine, wir kennen ja auch Menschen wie Andreas Fröhlich hat Gollum gesprochen im Deutschen. Und das sind ja auch zwei Gollums. Ja. Ist das auch so bei dir, dass man sofort sofort erkennt, ist es jetzt gerade Herr Jekyll oder Herr Hyde, der da am Apparat ist?
Ja, ich würde mal sagen, ich versuche mein Bestes. Nein, das ist wirklich so, dass ich natürlich im Kopf habe, wie sieht Jekyll aus und wie sieht Hyde aus und wie spricht Jekyll und Hyde. Es muss schon ein Unterschied sein. Und das ist das für mich, was ich dem Publikum versuche zu vermitteln.
So, live erleben kann man das am 17.02. und zwar im Konzerthaus Berlin. Aber auch gleich so ein bisschen hier live auf Radio 1. Wir machen noch ein bisschen Musik aus der Konserve. Und dann wollen wir mal hören, was ihr alle so könnt. Also ihr drei. Also du, Dietmar, du, Philipp und dein Cello.
Aber wenn Mr. Hyde hier ist, dann beschützt du mich schon, Sven, oder?
Nein.
19 ist es. Sie hören 2 auf 1. Unser Thema heute ist Streich und wir sind nicht allein im Studio und das ist auch gut so.
Genau, am 17. Februar sind die Metamorphosen Berlin im Konzerthaus Berlin zu Gast. Wir haben bei uns im Studio zu Gast Philipp Schupelius am Cello und Dietmar Wunder an der Stimme. Schön, dass ihr dabei seid und jetzt gibt es eine kleine Kostprobe. Der schottische Schriftsteller Robert Louis Stevenson hat im Jahre 1886 diese düstere Version von einer Geschichte in einer Novelle verarbeitet, der seltsame Fall des Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Bitte, die Herren.
Erleben wir, wie der gutmütige Dr. Henry Jekyll mit einer im Laboratorium entwickelten Droge seine böse Schattenseite zur nicht mehr kontrollierbaren Realität werden lässt, indem er zu seinem alter Ego Mr. Edward Hyde mutiert. Mir war das Risiko einer Todesgefahr bewusst, denn jede Droge, die so mächtig das kraftvolle Gefüge der persönlichen Identität beeinflussen und erschüttern konnte, würde durch die winzigste Überdosis jenes unkörperliche Tabernakel, das ich verändern wollte, auslöschen. Aber die Versuchung einer so singulären wie grundlegenden Entdeckung ließ schließlich alle Alarmglocken verstummen. Spät in dieser verfluchten Nacht mischte ich alle in Kredenzien, sah sie im Glas köcheln und dampfen und als das Aufschäumen nachließ, nahm ich mit allem Mut diesen Trank ein. Ich sah an mir herab. Mein Gewand hing formlos an meinen geschrumpften Gliedern. Die Hand, die auf meinen Knien lag, war geädert und haarig. Jetzt, oh jetzt, war ich die öffentliche Beute der Menschheit, gejagt, heimatlos. Ein stadtbekannter Mörder, der für den Galgen bestimmt war.
Ich hab kein Mikro offen bei mir, aber ich hab Gänsehaut. Wie geht's dir, Herr Finger?
Ja, großartig. Ich muss aber sagen, hier im Studio ist, ich habe ja keinen Kopfhörer aufgehabt.
Ja.
Das heißt, am Ende, als das Cello immer lauter wurde, habe ich deinen Text gar nicht mehr gehört. Ja. Aber ich hab deine Stimme tatsächlich gehört wie eine Klangfarbe. Das war auch sehr, sehr schön gerade.
Also ja, Philipp, biet dir ruhig das Mikro mal wieder hoch. Also ich kann über dein Cello eins sagen, es ist wirklich ein extremes Instrument. Ne? Also du kannst wirklich von ganz leise bis so laut, dass du wahrscheinlich sogar eine Trompete übertönst, oder?
Das ist schwierig tatsächlich, aber ja, das Cello ist unheimlich vielseitig und ich finde, das macht es so unheimlich spannend, gerade auch in diesen musikalischen Zusammenhängen. Also das ist ja auch ein Stück, dieses Dr. Jekyll und Mr. Hyde, was mit unheimlich viel Klangfarben experimentiert und quasi diese Geschichte musikalisch zum Leben erweckt.
Ja, aber nicht nur musikalisch, auch geräuschlich hatte ich den Eindruck. Also was ist leichter, so eine Melodie zu spielen oder ich sage jetzt mal ganz laienhaft, diese Geräusche am Anfang zu machen und klingen die immer gleich?
Nein, also man kann auf dem Cello fast alles machen. Das ist eigentlich ganz erstaunlich. Und in diesem Kopfkino sozusagen, was wir hier erzeugen wollen, ja, mit der Stimme und mit der Musik, ist das Cello dadurch so vielseitig einsetzbar. Ja, das sind ja sozusagen, also wenn ich das dann mit Schmidt spiele am Samstag, dann ist er sozusagen der Böse, ne, der Jekyll und der Hyde und ich bin der Dr. Jekyll, also ich bin der Gute. Das sind diese zwei Celli, die dann gegeneinander antreten, okay, und ankämpfen musikalisch.
Was ich mich frage ist, Dietmar, wenn du so eine Geschichte liest, dann versuchst du dich ja ohnehin schon in so eine Stimmung hineinzubringen und als Schauspieler kannst du das sicherlich noch besser, als wenn ich so eine Geschichte lese, aber es macht sicherlich nochmal einen riesigen Unterschied, wenn du dazu quasi gleich den Soundtrack mit dazu hast oder kannst du gar nicht anders, als da reinzukommen.
Das ist total, das ist wirklich, das ist Gänsehaut pur, das ist so, als wenn du halt Theater spielst oder am Set bist, wenn dann wirklich diese wunderbaren Musiker und Musikerinnen dann das unterstützen, dann nimmt es dich mit wie so eine Welle, wie so ein wirklich im Meer, das ist ganz großartig, ja.
Mhm. Jeder, der dich kennt, weiß, du bist so unheit wie nur irgendwie. Also du bist, und auch die Rollen, die du sprichst, du bist eigentlich fast immer der Gute. Also mir fällt jetzt nichts ein, wo du mal so ein richtig Böser warst. Macht es Spaß mal, sowas Böses zu sprechen?
Total. Das ist ehrlich gesagt die Herausforderung, weil ich bin, du hast recht, ich versuche ein Guter zu sein.
Nee, du versuchst es, du bist ein Guter. Also wenn du in den Raum reinkommst, du lächelst, du bist einer der dankbarsten Menschen für das, was er machen kann, das erstaunt mich immer wieder.
Bis du das Messer hinter dem Rücken vorziehst.
Ja, nee, aber ich meine, auch die Rollen, die du sprichst. Ich meine, gut, du warst jetzt sehr lange James Bond, aber der war ja auch immer der gute Held. Natürlich war dieser James Bond schon ein bisschen weniger glänzend und strahlend, aber immer ein Guter.
Wobei, ihr werdet lachen, es gibt diesen Film The Green Mile.
Ja.
Und da gibt es den bösen Gefängniswärter. Das ist ganz. Und das war ich auch. Mhm. Und das war damals so bei den Aufnahmen, dass die Leute sagten, sag mal, Dietmar, was machst du eigentlich privat? Und ich so, wieso? Und das, sag mal so, als Schauspieler ist das wahrscheinlich das, was wahnsinnig faszinierend ist, wenn du reinspringen darfst in Rollen, die dir ganz fremd sind. Aber das ist ja gerade die Herausforderung. Mhm.
Philipp, jetzt seid ihr Musiker, nicht unbedingt Orchestermusiker, aber du hast bestimmt auch schon sehr viele, sagen wir mal, drumherum experimentiert, aber da seid ihr gewohnt, aufeinander zu hören, aufeinander zu achten, zu schauen, dass man das als Ensemble hinbekommt. Ganz ähnlich, Dietmar, mit Schauspielern oder Synchronsprecherkolleginnen und Kollegen. Und jetzt habt ihr aber die Situation, dass ihr Instrumente und Stimme habt. Wie hört man da aufeinander? Wie achtet man da drauf, dass jeder seinen Raum hat, dass man sich nicht übertrifft, übertrumpft?
Ja, spannende Frage. Also ich meine, wir haben ja schon festgestellt, dass das Cello der männlichen Stimme am nächsten kommt. Insofern ist es gar nicht so fernliegend, finde ich, diese beiden Elemente zusammenzubringen. Es ist aber sicherlich so, dass es ein spannenderes Bild nochmal in der Musik abgibt, also im Zusammenspiel quasi, ne? Dass ich jetzt, also ich habe jetzt eine Stimme und muss gucken, okay, wie komme ich mit der zusammen und wie kriege ich es hin, dass mein Cello die Stimme sozusagen, ja, ihr komplementiert und die Geschichte erzählen kann.
Das ist zum Beispiel ganz faszinierend, wir gucken uns ganz viel an, also das sieht man dann auch im Konzert, wenn wir dann halt miteinander kommunizieren per Augen und ich merke auch rhythmisch, wenn da irgendwas passiert, dass ich automatisch mitgehe, also ich habe mein Instrument, die Stimme vielleicht in dem Moment und versuche da mit euch zu kommunizieren, beziehungsweise wenn es lauter wird, halt lauter zu werden oder halt auch das Tempo, die Dynamik mitzunehmen.
Ne? Und habt ihr schon gelernt, die Körpersprache des Dietmar W. zu deuten, dass ihr wisst, wenn der linke kleine Finger zuckt, dann wird er lauter und jetzt müssen wir ein bisschen leiser spielen? Oder?
Das sehen wir dann spontan.
Okay. Apropos sehen. Ja, sehen und erleben kann man das Ganze am 18. Am 18. Februar.
Oh, bei mir steht 17. Ist es
17.
Okay.
18. Sind wir in Hamburg.
Ach. Kann man am 18. in Hamburg erleben, aber am 17. dann in Berlin. Das ist doch schön. Ja?
Ah, nee, genau. Ich bin nämlich auf der Seite des Konzerthauses. Ja. Da können Sie auch mal hingehen, www.konzerthaus.de. Da können Sie sich durchklicken und da kriegen Sie auch noch Tickets online. Das ist im kleinen Saal. Los geht's dann an dem Samstag um 20 Uhr. Und das ist ein sogenanntes unverpassbares Event. Wir fragen das im Nachgang ab, ob Sie sich das auch wirklich gegönnt, beziehungsweise ob Sie das erlebt haben. Euch beiden dabei ganz, ganz viel Spaß und allen im Saal eine Menge Gänsehaut und viel Freude. Danke, dass ihr bei uns im Studio wart.
Dankeschön. 17. Februar für Berliner, 18. Februar für Hamburger.
Sozusagen. Es war wunderschön bei euch. Danke.
Ihr könnt als Berliner aber auch mit Hamburger kommen. Mahlzeit. Ciao jetzt. The National waren das mit Deep End. Es ist 11.37 Uhr und wir kommen zum Deep End dieser Sendung.
Warte mal, das geht um seine Freundin, die müde ist und es heißt Deep End.
Ach so, schon, ja. Ist schon klar. Sie pennen nicht, sie spielen mit und zwar hierbei.
Radio 1. Die siebte Frage.
Jetzt anrufen 0331 70 99 111 und mitspielen. Wer mitspielt und gewinnt, der geht lecker essen. Und zwar am Valentinstag ins Schmitz und Co. zum Valentinsmenü. Denn mal ehrlich, Liebe geht durch den Magen. Das wissen auch Marcel Wust und Ralf Zacherl, die dann für die Verliebten oder auch zukünftig Verliebten kochen. Es gibt ein Vier-Gänge-Menü mit Weinbegleitung, ein Glas Champagner vorneweg, eine süße Überraschung hinten dran.
Süße,
genau. Und es gibt zum Beispiel Jakobsmuschel, Schwarzwurzel, Liebstöckel, Karotte, Miso, Estragon, Rind, Sellerie, Quitte, Pistazie, Passionsfrucht, Milch. Ich krieg schon wieder richtig Hunger dazu. Die richtig gut passenden Weine und wie gesagt noch ein schönes Glas Champagner vorneweg. Und es wird ein toller Abend. Es geht ab 18 Uhr los im Schmitz und Co. Das ist in Schöneberg, also fast in Steglitz. Kann man gerne mal nachgucken. Schmidt mit dt-z-ko.de, also Schmidt und co.de. Da gibt's das Menü zu sehen oder jetzt hier zu gewinnen 0331 70 99 111. Hier kommt die passende Musik zum Menü.
Radio 1. Die siebte Frage.
Zum Thema Streich spielen wir mit Cornel. Hallo Cornel.
Ja, hallo.
Und mit Jens. Hallo Jens.
Hallo.
So, wir haben als Thema Streich heute. Cornel, was streichst du dir am allerliebsten aufs Brot?
Oh ja, jetzt bin ich gespannt.
Margarine.
Langweilig.
Cornel, das ist die falsche Antwort. Margarine ist Hallo? Ekelhaft, ja. Aber hey, jeder wie er mag. Jens, was streichst du dir am liebsten aufs Brot?
Markenbutter, Werbung mache ich jetzt nicht, aber Butter muss drauf.
Markenbutter, okay. Oh. Arbeitest du für die Butter?
Warte. Deutsche Markenbutter?
Nee. Gut. Also, ja, kann man wohl sagen.
Du arbeitest nicht für die butterverarbeitende Industrie?
Nein.
Gut, das beruhigt mich.
Aber fällt dir das auf? Also ich meine, es gibt ja wirklich ganz viele Pakete, da steht drauf deutsche Markenbutter. Da steht aber nicht, welche Marke. Ist das nicht geil?
Das finde ich eigentlich schön. Also, ich finde, das sollte das man auf andere Bereiche. Genau. Französischer Markenpullover. Ja. Ich glaube, ich werde mir jetzt solche Schilder einfach besorgen.
Lass uns mal die Marke sichern. Verstehst du?
Und sponsern von Marki Mark?
And the Funky Brunch, Alter.
Du, wir sichern uns das doch eh nicht. Lass uns mal lieber nur solche Schilder bestellen. Ja. Aber vielleicht vorher erklären wir kurz, wie das Spiel geht.
Ausnahmsweise. Cornel wird gleich entscheiden, wer von euch beiden anfängt. Der kriegt dann die erste Frage. Muss sie mit Ja oder Nein beantworten? Tut er dies richtig, ist er weiter dran. Wenn nicht, ist der andere dran. Häufig geht es eine Weile hin und her bis zur alles entscheidenden siebten Frage. Wenn der da dran ist, die richtig beantwortet, gewinnt er. Und wenn nicht, staubt der andere ab. Derjenige, der hier als Sieger rausgeht, geht auf jeden Fall lecker essen. Und zwar am Valentinstag im Schmitz und Co. zu Ralf Zacherl und Marcel Wust. Und da gibt's ein Vier-Gänge-Menü mit großartiger Weinbegleitung, mit einer Süßigkeit hinterher und ein Champagnerchen vorneweg. Natürlich für zwei, es ist ja Valentinstag. Ob ihr da als Kumpels hingeht oder als Pärchen, ist doch völlig egal. Hauptsache, ihr habt eine schöne Zeit, weil Liebe geht durch den Magen. So, Cornel, wer fängt an, Jens oder du?
Na, fange ich an.
Na gut.
Fängt er mal an. Cornel, der Streichkopf ist ein Fisch, ja oder nein?
Nein.
Nein, klang aber mehr nach Raten. Könnte was sein?
Ein Berg.
Sag mal, du hast ja höchst treffsicher geraten. Es ist ein Berg, und zwar ein Berg in Österreich. Du bist weiter dran. Cornel, Christian Streich ist seit 2012 Trainer des SC Freiburg und damit länger Trainer desselben Vereins als jeder andere aktuelle Bundesliga-Trainer. Ja oder nein?
Ja, in der ersten Liga ja.
Das war nicht die Frage.
Das war nicht die Frage. Also ja oder nein?
2012. Ja, ist eigentlich nicht lang genug. Der ist schon länger Trainer. Also dann eigentlich nein.
Du, eigentlich kann ich jetzt nicht leben. Ich werde das mal als uneigentliches Nein. Nein, ist richtig. Frank Schmidt vom FC Heidenheim ist seit über 16 Jahren Trainer. Und damit offensichtlich länger. Du bist weiter dran.
Drei.
Cornel, der Ausspruch 7 auf einen Streich aus dem Märchen Das tapfere Schneiderlein hieß in der Urfassung 17 auf einen Streich. Ja oder nein?
Nein.
Du hast die Urfassung auch gelesen?
Nee. Auswendig gelernt.
Ja, dann bitte jetzt im Mittelhochdeutschen. Nee, nein, ist richtig. Es waren auch damals schon 7. Du bist weiter dran.
4.
Cornel, der Streichbaum ist ein Buttermesser, ja oder nein?
Nein.
Nein? Ist aber auch kein Berg in Österreich.
Wer weiß.
Der Streichbaum ist Teil eines Webstuhls. Du bist weiter dran.
5.
Cornel, Streichfette müssen laut EU-Verordnung mindestens einen Fettgehalt von 40% haben. Ja oder nein?
Ja.
Nein. 10% sind es. Da frage ich mich, was nennen die denn in der EU Streichfette?
Was ist denn aus dem guten alten Streichfett geworden?
Ganz genau. Jens ist dran.
Die EU verwässert uns das Streichfett.
Jens, die Streichholzbrücke ist eine Brücke in Sachsen. Ja oder nein?
Streichholzbrücke? Boah. Nee, gibt's nicht.
No, Herr, aber öff, ja, no. Wäre richtig. Und damit kriegt Cornel jetzt.
Aber trotzdem schön mal von dir zu hören, Jens.
Genau. Ja.
So, Cornel, ein Streichriemen wird beim Messerschärfen eingesetzt, ja oder nein?
Könnte sein. Ich sag mal ja.
Okay, du hast ja gesagt. Also könnte sein, das wäre ganz blöd, dafür haben wir keinen Jingle. Aber bei ja müssen wir sagen...
Wir haben den ganzen gewonnen.
Du bist wirklich ein klasse Typ.
Das hast du wirklich richtig gut gemacht.
Cornel, und ganz im Sinne deines Geistes gehst du lecker essen und probierst halt jeden Gang nur so ein bisschen. Weißt du? Also du gehst nur so ein bisschen essen.
Ja.
Nein, also herzlichen Glückwunsch, du hast gewonnen. Du gewinnst den Preis. Du gehst zum Valentinsmenü ins Schmitz und Co.
Und Jens, wir wollen jetzt nicht sagen, dass deine Performance nicht so besonders gut war, aber deine Performance war nicht so besonders gut. Insofern schön, dass du dabei warst.
Aber es war trotzdem schön, dich gehört zu haben. Ruf gerne wieder an. Ja. Cornel, du gehst essen. Valentinstag, also 14. Februar ab 18 Uhr Schmitz und Co. Ein paar Plätze gibt's noch. Gerne mal im Netz nachgucken. Das Menü ist großartig. Es gibt 4 Gänge und ja, ich habe es ja gerade schon gesagt, also mit dabei.
Du hast
Jakobs
doch schon gesagt.
Genau, Karotte, dann Rind, dann noch ein bisschen Pistazie hinterher und dazu grandiose Weine und ein Champagnerchen und eine süße Überraschung.
Liebstöcke nicht vergessen am Valentinstag.
Mein Fehler. Ja, Liebstöcke, genau. Bleib dran, wir brauchen deine Mailadresse und deinen kompletten Namen, damit du deinen Gutschein bekommst. Und ja, euch beiden vielen Dank fürs Mitmachen.
Jo.
Schönen Sonntag.
Dankeschön.
Danke. Danke.
Goethe ist tot. Schiller geht es sehr, sehr schlecht. Aber Devantier dichtet jede Woche ein Gedicht zum Thema. Exklusiv für 2 auf 1.
Und das Werk in dieser Woche trägt den Titel Der Streich.
Du hast mir einen Streich gespielt. Das finde ich nicht fair. Mein Hamster war ein nettes Tier. Ich frage mich, war er nur zufällig am falschen Ort, als du gezündelt hast? Oder kam es mit Absicht vor, dass ihn der Brand erfasst? Ich nenne das wohl Niedertracht. Du nennst es einen Prank. Ich habe drüber nicht gelacht. Du bist eindeutig crank.
Dieses und viele andere Werke können Sie nachlesen unter devontier.blogspot.com oder auf unserer Facebook-Seite facebook.com/2auf1. Sie wissen ja, wo Sie das finden. Crank, guter Film, auch mal wieder gucken. So, und das war's, liebe Hörerinnen und Hörer. 2 auf 1 geht zu Ende. Nach 12 geht's hier weiter mit den Sonntagsfahrern.
Genau, Patricia Pantel und Andreas Kessler, so mobil wie noch nie. Bleiben Sie unbedingt dran und hören Sie zu.
Genau, uns hören Sie nächste Woche wieder. Edge to Edge. Bis dann, lassen Sie es gut gehen. Tschüss.
Tschüss.
Radio 1. Nur für Erwachsene.